Dieser Podcast wird präsentiert von Remfeld Precision Gun Care. Krieghoff. Hundenavi. Dein Hund verdient das Beste. Hundenavi Hundeschutzwesten bieten professionellen Schutz durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Sicher, langlebig, stabil.
Also es steht mir überhaupt nicht an, die Lobbyarbeit zu kritisieren, die gemacht wird. Da gibt es unglaublich engagierte Leute in den Verbänden, die das machen.
Ja.
Ich glaube, jeder Einzelne von uns muss seine Lobbyarbeit vor Ort machen. Jeder Jäger ist mit allem, was er sagt, mit allem, was er tut, mit allem, was er nach außen hin zeigt, ein Botschafter der Jagd. Jeder von uns. Und unsere gewählten Vertreter machen ihren Job auf ihrer Ebene und wir als Jägerinnen und Jäger vor Ort, die wir vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen, machen unseren Job an unserer Stelle.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FSW Podcast. Mein heutiger Gast, Christian Teppe, unser Staranwalt in der Jagdszene. Christian, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du nach Hannover gekommen bist.
Herzlichen Dank, lieber Max.
Für dich ist, glaube ich, die Anreise gar nicht so lange gewesen. Knapp über eine Stunde müsste es gewesen sein, oder?
Ja, eine gute Stunde war es. Der Verkehr war etwas zäh. Der Schinken heute Morgen beim Frühstück war Gott sei Dank ein bisschen zarter.
Das ist gut. Christian, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, was du so beruflich machst, wo dein Schwerpunkt drauf liegt und vielleicht unterhalten wir uns danach nochmal auch über deinen YouTube-Kanal mit deinem Partner zusammen, was ihr so macht und ja, gucken wir, was wir heute alles so besprechen.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und die Arbeit eines Anwalts kann eigentlich nicht interessanter sein. Das ist also so wie das, was man in der Bild-Zeitung liest. Aber in Wirklichkeit. Also jeden Tag kommen ganz spannende neue Fälle rein und jeden Tag gibt es neue Rätsel zu lösen, neue Aufgaben zu erfüllen, den Menschen zur Seite zu stehen, zu helfen. Und man ist eben auch ein wichtiger Bestandteil der Justiz. Als unabhängiges Organ der Rechtspflege sorgt man eben dafür, dass die Rechte der Betroffenen, sei es in Jagdverfahren, in landwirtschaftlichen Verfahren, sei es in Waffenverfahren, eben gewahrt werden und dass der Staat, die Behörden nicht willkürlich mit den Bürgern umgehen können.
Jetzt hatten wir einen spannenden Fall gerade. Der Präsident vom Deutschen Jagdverband war ja auch bei uns und wir hatten uns gerade über das Sicherheitspaket unterhalten. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich auch ein interessanter Punkt gerade so bei dir sein, oder?
Jetzt ist erstmal die Frage, ob das Sicherheitspaket überhaupt den Bundestag passiert.
Ja.
Es gibt erheblichen Widerstand in allen Fraktionen, wie man hört. Es gab jetzt noch mal eine neue Version des Sicherheitspakets und insbesondere auch des waffenrechtlichen Teils. Das ist noch einmal verbraucherfreundlicher geworden. Die Frage ist eben, ob es überhaupt wirkt. Wir sind uns in der Branche alle einig, dass keine Waffenrechtsverschärfung dafür sorgen wird, dass wir eine stärkere Sicherheit bekommen, sondern das ist ein politischer Preis, der gezahlt werden soll, weil es natürlich einfach ist für eine Bundeseinheit zu sagen, wir wollen das Gesetz ändern. Das ist das Einzige, was sie können. Denn in der Regel macht ja die Umsetzung so eines Gesetzes dann das Bundesland oder eine Gemeinde, ein Landkreis. Also da kann der Bund nicht bis unten durchregieren. Die einzige Möglichkeit, die der Bund eben hat, sind diese Gesetzesvorgaben. Und da ist natürlich viel politisches Spiel dabei. Und es ist gelungen, das, was man jetzt eben als Version in den Bundestag geben wird, deutlich abzuschwächen. Und man darf es auch nicht isoliert betrachten. Man muss eben sehen, das ist nur ein Teil des gesamten Rechtssystems. Wir haben ja Tausende von Gesetzen. Und es gibt ja eben auch Landesgesetze, Polizeigesetze zum Beispiel, nach denen man eben als Polizei Waffenbesitzern die Waffen abnehmen darf. Und diese Landesgesetze werden natürlich durch das Bundesgesetz jetzt nicht aufgehoben oder ersetzt, sondern man muss das eben dann parallel sehen. Es wird also ein Spezialrecht geben, was für uns Jägerinnen und Jäger im großen Teil wenig Veränderung bringt.
Du hast es eben schon angesprochen, dass es wahrscheinlich dadurch nicht sicherer wird. Ich denke auch, dass wenn das Gesetz durchgehen würde, dass man sich dann nicht am nächsten Tag sicherer auf dem Weihnachtsmarkt fühlen würde. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach so ein bisschen, worauf es ja angelegt war. Man sucht ja auch so ein bisschen, unterbrich mich, wenn es falsch ist, so ein bisschen einen Sündenbock, oder man will ja auch etwas machen und erreichen als Reaktion praktisch auf die Tat, die in Solingen passiert ist. Allerdings verstehe ich nicht so richtig, was eine Messertat mit einer Schusswaffe zu tun hat, von einem legalen Waffenbesitzer, der sehr oft überprüft wird, eine Zuverlässigkeit machen muss, das heißt auch geguckt wird, ob er strafrechtlich irgendwo verfolgt wird, finde ich, hat nichts damit zu tun, wenn ein Terrorist jemanden umbringen möchte.
Also ich glaube, diese Sichtweise haben wir alle, wie du sie schilderst. Aber wir Jäger bilden 0,5% der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man das mal so mit dem Fußball vergleicht, sich aus dieser Spielerfunktion herauszubegeben und sich mal auf die Tribüne zu setzen und mal von oben auf das Spielfeld zu gucken. Das gilt auch für die Jagdgesetze, das gilt auch für den Auftritt von Jägerinnen und Jägern in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass es mal ganz gut täte, wenn man sich in eine andere Position begäbe und von oben auf das gesamte Interessenspielfeld blickte und eben nicht nur aus der Perspektive des Spielers, sondern vielleicht des Trainers, Zuschauers, Managers, was auch immer da oben auf der Tribüne sitzt, der eben kein Jäger ist, der kein Waffenbesitzer ist, der nicht weiß, wie das System funktioniert, sondern der eben Bürger ist, Wähler ist und der meint, wenn Straftaten mit Waffen stattfinden, dann muss man das Waffengesetz verschärfen. Ja. So die erste logische Konsequenz, dass das alles natürlich viel komplizierter ist und dass wir als Jägerinnen und Jäger von vorne bis hinten kontrolliert werden, durchleuchtet werden und jede Kleinigkeit dazu führt, dass wir unseren Jagdschein und unsere Waffen abgeben, das wissen die Leute doch gar nicht. Und so wird Politik gemacht, das geht häufig an den Sachinteressen vorbei. Guck dir das im Steuerrecht an, da gibt es viele Steuern, wo du denkst, warum gibt es sowas eigentlich? Aber zum Teil wird es eben auch gemacht, um die öffentliche Meinung dann zu beruhigen. Und bei den Journalisten ist es ja auch so, guck dir an, wie wenige Promille der Journalisten Jäger oder Legalwaffenbesitzer sind. Und nach jeder Tat, die irgendwie durch einen Legalwaffenbesitzer oder einen Jäger begangen wird, das letzte war ja dieses furchtbare Ereignis auf der Schwäbischen Alb, wo da auch ein junger FDP-Politiker von seinem Vater erschossen worden ist, der gerade aus der Psychiatrie gekommen war, seine Schwiegermutter dann den Sohn umgebracht hat, seine Frau und seine Tochter schwer verletzt hat. Das sind natürlich Dinge, die man nicht lesen möchte in der Bild-Zeitung. Und dann versucht man, etwas zu finden, um so etwas zu verhindern. Und dann kannst du aber nicht generell abstrakt das umsetzen auf ein Gesetz, weil es eh schon verboten ist. Es ist ja nach dem Strafgesetzbuch ohnehin schon verboten, da brauche ich das nicht noch ins Waffengesetz zu schreiben. Ja. Aber die ganze Art und Weise der Umsetzung und diese Hilflosigkeit der Bundesebene bis in die Kommunalebene, wo dann die Sachbearbeiter der Waffen- und Jagdbehörden diese Gesetze umsetzen sollen und letzten Endes diejenigen sind, die dann solchen psychisch kranken Menschen, zum Beispiel wieder auf der Schwäbischen Alb oder wie der Attentäter von Hamburg-Alsterdorf, der dort da in dieser Kirche seine anderen Gemeindemitglieder erschossen hat, das eben zu verhindern. Das ist ja Aufgabe des Staates, das ist ja die innere Sicherheit und die Präventionsaufgabe. Und das funktioniert, indem ein rechtlicher Rahmen da ist. Und nur das kann der Bund machen. Und diesen rechtlichen Rahmen auszuschöpfen und umzusetzen in Verwaltungsakte, in Genehmigungen, in Verbote, in Versagungen, das ist dann wieder Landes- bzw. Kommunalebene. Und da kann eine Bundesinnenministerin oder ein Bundestag gar nicht drauf einwirken, sondern die haben nur die Möglichkeit, eben ein Bundesgesetz zu machen, das dann noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Aber ob diese Möglichkeiten dann tatsächlich umgesetzt werden und in Anspruch genommen werden, das ist dann wieder Landes- und Kommunalangelegenheit. Und da in diesem Dilemma befinden wir uns.
Würdest du denn aber dann sagen, dass es zum Beispiel auch fehlende Lobbyarbeit ist, diese Politiker, die diese Gesetzesentwürfe entwerfen, darüber zu informieren, was wirklich Sache ist und dass diese Probleme, die jetzt gerade aufgetreten sind, eigentlich gar nichts mit dem legalen Waffenrecht oder Waffenbesitzer zu tun haben?
Also es steht mir überhaupt nicht an, die Lobbyarbeit zu kritisieren, die gemacht wird. Da gibt es unglaublich engagierte Leute in den Verbänden, die das machen.
Ja.
Ich glaube, jeder Einzelne von uns muss seine Lobbyarbeit vor Ort machen. Jeder Jäger ist mit allem, was er sagt, mit allem, was er tut, mit allem, was er nach außen hin zeigt, ein Botschafter der Jagd. Jeder von uns. Und unsere gewählten Vertreter machen ihren Job auf ihrer Ebene und wir als Jägerinnen und Jäger vor Ort, die wir vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen, machen unseren Job an unserer Stelle. Und jeder, der über die Stränge schlägt und jeder, der Dinge in der Öffentlichkeit fordert, verteidigt, propagiert, durchführt, sich abbilden lässt, die eben bei Nichtjägern nicht ankommen und nicht ankommen können, weil sie einfach objektiv betrachtet vielleicht auch nicht gut sind,
ja,
ist eben ein schlechter Botschafter für die Jagd. Und jeder, der als Straftäter im Zusammenhang mit einer Legalwaffe in der Zeitung steht, ist ein weiterer Sargnagel in unsere waffenrechtlichen Befugnisse.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde auch, dass man auch als Jäger in der Pflicht steht, sich mit seinen Nicht-Mitjägern, die keinen Jagdschein haben, darüber auch zu informieren. Es ist ja auch immer wieder so, dass dort sehr, sehr viele Fragen aufkommen und sehr, sehr viele Mysterien immer, ich habe es jeden Tag, wenn das, ich dachte, das Tier darf man überhaupt gar nicht jagen oder dieses oder jenes, und dass dann immer wieder eine interessante Frage kommt, wo so, ah, das wusste ich gar nicht, und dass das auch meiner Meinung nach meine Aufgabe ist, den Leuten das auch zu vermitteln, dass das ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, die wir auch als Jäger machen, dass das nicht nur das Erlegen von Wild ist, sondern dass es tatsächlich auch unsere Lobbyarbeit ist.
Ja, und wir sind ja nun auch die einzigen Naturschützer, denen man eine Prüfung abnimmt.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass wir einfach auf die Jagd gehen können, weil wir Bock darauf haben oder weil wir uns Wildbret erlegen wollen, um es in der Küche zuzubereiten, sondern wir werden nicht nur geprüft, sondern wir werden auch ausgebildet. Und so eine Ausbildung, die dauert viele, viele Stunden. Wir haben ja gerade mit jagdleben.com eine digitale Umsetzung vom Krebsvor- und nach der Jägerprüfung mit Teppe und Schwänen gemacht. Mhm. Und da kann man in 75 Stunden sich so die gesamte Theorie spielerisch und unterhaltend reinziehen und wird da wirklich gebildet, bekommt alles mit. Benedikt Schwänen und ich erklären eben auch, wie die Jagd funktioniert. Er als Förster, ich als Anwalt. Und so müsste man sich auch vorbereiten eben auf die Jagdkurse und dann eben auf die Prüfung. Andere Verbände haben für ihre Mitglieder nicht mal eine Ausbildung, geschweige denn eine Prüfung. Und bei uns wird sowohl die Theorie geprüft als auch die Praxis. Du kannst ja im Reviergang deine Fehler machen, du kannst beim Schießen deine Fehler machen, und nur derjenige, der eben gut und sicher mit den Dingen umgehen kann, insbesondere mit Waffen und Munition, besteht seine Jägerprüfung. Das ist dann auch ja gleichzeitig eine waffenrechtliche Sachkundeprüfung.
Ja.
Und die ganze Theorie, die wir haben, guck mal, dieses Buch Krebs vor und nach der Jägerprüfung, das ich seit 5 Jahren bearbeite und verantworte, das hat 900 Seiten.
Es wird ja nicht ohne Grund grünes Abitur genannt, das Ganze.
Genauso ist es.
Ja.
Und da können wir auch ganz selbstbewusst hergehen. Als Jäger, wir brauchen uns nicht zu verstecken, aber wir müssen uns frei machen davon, dass die Welt nur aus Jägern besteht. Die Welt besteht zu 99,5% aus Nichtjägern, die wir immer wieder jeden Tag davon überzeugen müssen, dass das richtig und gut ist, was wir tun.
Ich fände es übrigens gar nicht so schlecht, wenn an den Jagdschulen tatsächlich nicht nur das vorgestellt wird, was zum Beispiel in dem Krebs drin ist, sondern sich auch über das aktuelle Thema, ich sag mal, Internet und Außendarstellung, wenn es da theoretisch gesehen auch noch ein Fach geben würde, dass man dort auch informiert wird. Jetzt mal, ich lasse jetzt mal das Thema Erlegerbild außen vor und was das bei uns sagt und was es zur Außenwelt hingibt. Aber es sind sehr, sehr viele Sachen, wie man sich auch im Internet präsentiert. Und ich denke, das könnte auch eine interessante Sache sein, das mit dir zu besprechen, was unter den Jägern ist und was von Nichtjägern an uns auch immer als Kommentare kommt. Aber ich glaube, es wäre erstmal einmal interessant zu wissen, du hast eben Christian Teppe und Benedikt Schwänen angesprochen, dass du vielleicht einmal da auf euren Kanal einmal eingehen würdest und was ihr da so genauso macht. Und dann sprechen wir über die ganze Außendarstellung.
Ja, wir haben ja vor 5 Jahren, glaube ich, angefangen mit Podcast Teppe und Schwänen. die es überall immer noch gibt, heute als eigene Plattform. Früher war das mal ein Teil des Niedersächsischen Jägers. Mhm. Und inzwischen heißt die Plattform eben nur noch Tepper und Schwen. Und auch YouTube-kanalmäßig waren wir früher beim Niedersächsischen Jäger angegliedert und haben jetzt unsere eigene Plattform seit gut 2 Jahren eben auch bei YouTube, die Filme Tepper und Schwen,
ja,
die eben dort die Zuschauer mitnehmen ins Revier, aber auch das eine oder andere erklären, was uns wichtig ist und auch einiges Aktuelles, was wir dann mitteilen wollen. Aber uns ist eben ganz wichtig, dass diese Motive der Jagd präsentiert werden, dass der Naturschutz präsentiert wird, dass wir eben auch zeigen, wie jetzt zum Beispiel Fallenjagd funktioniert und dass wir den Leuten wirklich an die Hand geben, die Möglichkeiten, mit denen man nach außen hin ein guter Jäger sein kann. Jemand, der einen Jagdschein bekommen hat, eine Jagdausbildung bekommen hat, der ist natürlich erstmal Junggeselle, würde man im Handwerk sagen, der kann schon vieles, aber noch nicht alles. Und wenn es dann nur darum geht, irgendwo sich auf den Hochsitz zu setzen, zu warten, bis da ein Stück Rehwild, eine Sau oder ein Stück Rotwild vorbeikommt und dann den Finger krumm zu machen, das ist alles andere als Jagd. Für uns ist Jagd ein größeres, ein Leben in der Natur, mit der Natur, von der Natur, sich im Laufe der Jahreszeiten zu orientieren, in seinem eigenen Revier zu sehen, was jetzt gerade los ist, wie es den Wildtieren geht. Wir haben gerade ja auch aktuelle Themen, wie die Myxomatose, wie die Vogelgrippe, Blauzungenkrankheit. Auch diese ganzen Kenntnisse, auch von Wildbiologie und von Veterinärmedizin, die werden ja vermittelt, eben auch für so eine Jägerprüfung, unter anderem eben auch bei jagdleben.com. Und das ist so wichtig, dass man mit offenen Augen und wirklich auch geöffneten Ohren dann durchs Revier geht und nicht nur sagt, oh, wie schön ist das, sondern aha, ich kann es auch zuordnen zu den jeweiligen Geschehnissen. Ich weiß, was in meinem Revier los ist und kann darauf einwirken, hinwirken, kann mich im Rahmen der Hege darauf einlassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Jahr sage, es gibt weniger Hasen oder weniger Fasanen, dann ist für mich doch klar, dass ich dann eben auch nicht auf diese Wildarten jagen kann. Wenn ich dann aber sehe, du hast da ein wunderschönes Gemälde mit einem treibenden Bock.
Da muss ich einmal ganz kurz übrigens zu sagen, steht tatsächlich zum Verkauf, gehört meinem Schwiegervater in Spee aus dem Antiquitätenlager. Gut, dass du es mal ansprichst und falls ihr das super toll findet, könnt ihr erwerben. Ja.
Also wunderschönes Bild und wenn du zum Beispiel siehst, du hast also einen sehr hohen Rehwildbestand, dass dann also auch im Winter schon großer Parasitenbefall ist oder sowas. Oder du hast dann, Bene sagt immer, klatrige Stücke, also so leidende, schwächelnde,
ja,
kümmernde, sagt der Jäger, Stücke, dass du die dann auch erlegst. Auch das ist ja Teil der Hege. Und wenn du eben den Abschussplan schon erfüllt hast, aber du siehst, es ist immer noch sehr viel da, weil die Reproduktionsrate dieses Jahr groß war, dann musst du eben dafür sorgen, dass du vielleicht noch 1-2 Stücke frei bekommst, um sie dann auch noch zu erlegen, um eben nach dem Hegegedanken den Ausgleich zwischen Wildbestand, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaft insgesamt auch herstellen zu können.
Ich muss sagen, ich glaube, eure Filme kommen auch sehr gut an, weil ihr das anders macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal unsere Filme darüber sprechen kann, wir machen es sehr anders als ihr, muss ich auch ehrlich sagen. Bei uns ist es eigentlich nur Jagdfilm ohne viel Erklärung, sondern es geht bei uns mehr in den Film um das Jagen an sich. Und was ich bei euch einfach schön finde, ist, dass ihr das wirklich versucht, den Leuten auch zu vermitteln, warum das gemacht wird und auch den Nichtjägern vermittelt wird, warum das eine gute Sache ist und dass auch alles erklärt wird. Ich habe mir zum Beispiel euer Fallenvideo angeguckt und habe mir gedacht, das ist richtig cool. Ja, und das ist ja so mittlerweile, wenn man ja bei YouTube oder auch die sozialen Medien benutzt, die werden ja immer mehr als Suchmaschine auch für Sachen benutzt und um sich auch über Dinge zu informieren. Deswegen finde ich das Format, wie ihr das macht, auch echt gut. Und deswegen denke ich, dass viele sich da, uns übrigens auch eingeschlossen, eine Scheibe abschneiden könnten, gerade auch um über die Jagd zu sprechen und wie es gemacht werden soll, zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Das ist großartig, dass du das auch so darstellst und auch so würdigst. Freut mich sehr. Es ist nicht so viel Action. Es gibt keine Tötungsszenen in unseren YouTube-Filmen. Und man merkt so ein bisschen, dass wir ja beide aus diesem Bereich der Umweltbildung kommen. Bene hat selber Ausbildung gemacht für Jungjäger. Ich bin zur Jagd gekommen, weil ich als Elfjähriger mit meinem besten Freund, dessen Großvater eben auch Jagdausbilder unserer Jägerschaft gewesen ist, Jägerprüfung gespielt haben. Also wir haben so gesessen wie wir beide jetzt und andere waren auf dem Fußballplatz. Das war unserer Figur mit unserer Figur nicht so möglich. Und dann haben wir eben dieses Buch, das ich heute verantworte, Krebs vor und nach der Jägerprüfung genommen und haben dann dieses Frage- und Antwortspiel mit den Erläuterungen gespielt und dadurch bin ich zur Jagd gekommen und über dieses Wissen wollen auch der Zusammenhänge. Und es ist mir große Freude. Wir haben ja nun auch insgesamt Bene und zwei und ich drei Kinder und haben unseren Kindern jeden Tag Dinge erklärt, die da draußen stattfinden und tun es nach wie vor. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit diesen Fallenjagd-Videos kommen wir ja nicht daher und behaupten, wir könnten es alles und müssten jetzt allen die Welt erklären, sondern wir haben dann Experten dabei, die uns das auch erklären in diesem Film. Wir lernen dadurch auch und werden dadurch besser.
Ich glaube, das ist aber auch eins der Probleme, die wir, sag mal, wenn ich jetzt einmal auf das Jagdfilm eingehe, dass sich jeder als absoluter Vollprofi in jedem Ding, Bogenjagd, Fallenjagd, Longrange-Schießen, Pirschjagen immer präsentiert, obwohl man eigentlich sagen muss, das ist dann 10 Kämpfer und 10 Kämpfer sind nicht so gut wie die Vollprofis, die nur eine Sache machen, muss man auch einfach dazu sagen. Und deswegen finde ich das auch immer gut, wenn man sich Leute dann zur Seite holt und die dann auch fragen kann und die das erklären lässt, weil es einen auch sympathischer ankommen lässt, als wenn man alles gut kann.
Aber es ist ja auch eine Frage des Wissen wollen. Und wenn du das mal so aus der Schule kennst, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du eigentlich wenig oder gar nichts weißt.
Ja.
Und je mehr du dich mit einer Materie beschäftigst, also je tiefer du irgendwo hineindringst in so eine wissenschaftliche Beleuchtung und siehst dann eben auch, was links und rechts passiert, desto interessanter wird es ja und desto differenzierter betrachtest du es. Also es gibt nicht nur eine Wahrheit, eine Meinung und es ist eben so, sondern könnte es vielleicht auch anders sein? Und wie könnte es in diesem speziellen Fall sein? So ähnlich, wie wir das in der Juristerei haben, wo jeder Fall anders ist, so kann es ja in jedem Revier auch als separates, individuelles Habitat anders sein. Zum Beispiel, was jetzt auch die Auswirkungen und die Ursachen der Wildkrankheiten anbetrifft.
Ja. Was du gerade angesprochen hast, Meinung. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, den wir mal hier besprechen sollten, weil das ja auch bei dir als YouTuber und ich sage jetzt mal einfach mal das blöde Wort Influencer. Ich finde schon, dass du Leute influenzt, wenn ich das sagen kann, bei uns in der Branche. Das muss man auch einfach so sagen. Ist die Außendarstellung oder auch die interne Darstellung von anderen Jägern zu uns selber, finde ich immer so ein kritischer Punkt. Ich habe das selbst bei uns sehr viel, dass oft Kommentare kommen, wo angeprangert wird und gesagt wird, das, was ihr da macht, ist nicht gut oder das, was ihr da macht, müsst ihr so und so machen und das ist der einzige Weg und es wird meistens immer begründet mit dem Wort Ethik und Weitgerechtigkeit. Deswegen mal dein Punkt dazu, was du dazu sagst.
Also es gibt ja so einen flachen Spruch, der heißt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Und bei der Bundeswehr haben wir gelernt, bevor man sich beschwert, eine Nacht drüber schlafen. Und man durfte erst eine Beschwerde dann abgeben, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat. Damit haben sich natürlich 98% der Beschwerden schon erledigt.
Ja.
Und ich empfehle mein Buch Der kleine Jägerknigge, da steht auch zu dem Thema einiges drin, wie man sich als insbesondere junger Jäger vielleicht bewegt in der Jägerschaft, um dort akzeptiert zu werden, aber auch in der Öffentlichkeit, um als Jäger in der Öffentlichkeit akzeptiert zu werden. Und dieses Internet ist unglaublich schnell, es ist etabliert und es ist gut.
Und auch anonym.
Es ist eben anonym, es sind schnell mal irgendwelche Kommentare eingestellt. Es fehlt dann auch die Möglichkeit, darauf reagieren zu können. Und es sind eben auch ja, Dinge, die sehr schnell gesagt werden, die man vielleicht am nächsten Tag und insbesondere jemandem anderen persönlich auch nicht gesagt hätte.
Ja.
Und jetzt kommt es eigentlich, jetzt der Bogen wieder zurück zur Juristerei. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, sondern all das, was ich dort absondere, absetze, von mir gebe, kommentiere, hat auch einen rechtlichen Charakter. Wenn ich also jemanden dort verunglimpfe, wenn ich dort jemanden beleidige, wenn ich dort vielleicht auch verschiedene Äußerungen tätige im politischen Bereich.
Ich meine, man muss mal ehrlich sagen, es geht bis hin zur Morddrohung, ne? Also das ist auch schon bei uns da gewesen. Also das ist aber jetzt nicht intern von Jägern, sondern das ist dann eher von außen, von Nicht-Jägern und von Anti-Jagd. Aber alles schon bei uns passiert.
Aber du siehst ja auch, dass sich insbesondere in dieser Legislaturperiode im Bundestag viele Politikerinnen und Politiker, auch Ministerinnen und Minister, das nicht mehr gefallen lassen. Und eben auch Dinge zur Anzeige bringen. Und nun sind wir Jäger da natürlich ganz besonders in einer riskanten Situation und gefährdet. Denn sobald ein Strafverfahren gegen einen Jäger läuft, gibt es keine Verlängerung des Jagdscheins. Und im Zweifel wird der Jagdschein und die Waffenbesitzkarte und alles, was uns Spaß macht, da dranhängt, dann auch eingezogen.
Muss ein Bye-bye.
Das heißt, jeder Jäger sollte sich ganz besonders viele Gedanken machen, bevor er irgendwelche Kommentare absetzt. Und das Internet ist in Strafverfahren eben nicht so anonym, sondern die Strafverfolgungsbehörden kommen sehr wohl an die jeweilige ID und wissen am Ende, von wem irgendwelche Dinge abgesondert und abgesetzt werden. Und dann gibt es eben auch Strafverfahren. Und nach der letzten Waffenrechtsverschärfung ist es ja so geworden, dass die Verfassungsschutzbehörden einbezogen werden in die Frage der Zuverlässigkeit und dass dort ganz genau geguckt wird und nicht nur wer etwas kommentiert, sondern auch wer etwas liked. Und mit einem Like zeige ich, dass ich hinter dieser Position stehe. Und wenn das eine beleidigende, eine staatsgefährdende, eine verleumderische, eine beleidigende, hatte ich schon gesagt, aber auch vielleicht eine volksverhetzende Meinung ist, die ich dann dort bestätige, dann wird mir das zugerechnet mit der Folge, dass zwar auch ein Strafverfahren geschehen könnte, aber neben dem Strafverfahren eben auch in der Zuverlässigkeitsprüfung genau das untersucht wird. Das bedeutet insbesondere Jägerinnen und Jäger, die sich mit Beleidigungen, Verleumdungen, Volksverhetzung gemein machen durch ein Like oder eben solche Absätzen, die riskieren dort ihren Jagdschein, ihre Waffenbesitzkarte und alles, was ihnen lieb ist. Und auch die Jagdgegnerinnen und Jagdgegner, wir haben das ja gerade an prominenter Stelle wieder gehört, wo gesagt worden ist, du XY als Jäger bist ein Mörder. Das sind natürlich Dinge, die nicht gehen, die eben auch strafrechtsrelevant sind. Und gegen die man sich auch wehren kann. Also das Internet ist kein rechtsfreier Raum, wo jeder alles absondern kann, was er will, sondern es wird ganz genau geguckt. Nur, vielleicht noch ein Satz dazu. Diejenigen, die erwischt werden und diejenigen, die dann mit einem Verfahren belegt werden oder diejenigen, die ihren Jagdschein deswegen abgeben, die treten nicht vor dein Mikrofon. Die sitzen dann bei mir am Tisch als Anwalt und sagen, ja, ich habe da was Falsches geliked, ich habe da was Falsches gemacht, können Sie mir helfen? Die werden damit aber nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil sie natürlich dann gebrandmarkt würden für ihr rechtswidriges Verhalten.
Was witzig ist, weil du auch eben gesagt hast, das sind auch meistens Dinge, die man jemandem nicht ins Gesicht sagen würde. Und dieses Verstecken dahinter finde ich auch einfach, wenn ich das Wort sagen darf, lächerlich.
Wie feige ist es?
Ja, es ist richtig, ja, feige. Es ist auch einfach, wenn man jemandem ein Problem hat, sollte man es ansprechen. Aber ich finde das auch, jetzt kommt dieses Thema noch mit Fake-Profilen erstellen. Das ist ja so das nächste absolute Highlight, dass man dann mit seinem eigenen Profil nicht mehr kommentiert, sondern sich extra ein Profil erstellt, was anders heißt, wo dann andere Leuten, die der Hölle mit Eis gemacht wird. Genau, das ist, wir haben das jeden Tag bei uns. Ich lösche die meisten Sachen dann davon auch immer raus. Wenn es jetzt, sagen wir mal, so anprangern ist, wir haben gerade ein aktuelles Thema, bin ich auch dann gerne, dass ich da kommentiere und den Leuten dann da auch ein bisschen sage, so, es gibt auch andere Meinungen, aber ich muss mal ehrlich sagen, am Ende des Tages ist es sehr lästig und es ist noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ey Max, das, was du da machst oder wie du es machst, ist echt scheiße, lass das mal sein, sorry für den Begriff, aber das habe ich noch nie gehabt, dass einer zu mir gekommen ist und wenn ihr ein Problem habt, sprecht es doch einfach an, kommt in den Podcast und unterhaltet euch darüber mit mir, wie blöd das ist, das, was wir machen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das ist ja auch was man besprechen kann. Es ist ja auch, man muss selbstreflektierend sein. Ich habe ja auch eben zum Beispiel gesagt, dass bei uns in den Jagdfilmen das fehlt, dass darüber gesprochen wird, warum wir das machen. Und wenn jemand Ideen hat, wie wir was besser machen können, bin ich da komplett offen für.
Das Wort, was du eben verwendet hast, warum, das ist sehr viel wert. Denn jeder hat ja sein eigenes Interesse, seine eigene Motivation, Dinge zu tun oder zu unterlassen, Dinge zu sagen oder nicht zu sagen. Und gerade bei Jägern kennen wir das Thema Jagdneid. Das hört nicht an der Trophäe auf.
Ja.
Dann kennen wir bei der ganzen Tierrechtsdebatte auch wirtschaftliche Interessen, die dahinter stehen. Das ist natürlich eine gigantische Spendenindustrie. Und wenn dann gewisse Leute sich hinter irgendwelchen doppelten Vornamen verschanzen, wissen wir natürlich, wer das ist und wissen wir auch, welche Interessen dahinter stecken. Und da muss man auch nicht alles auf die Goldwaage legen oder sich auf jede Diskussion einlassen. Vielfach ist es einfach nur gequirlter Mist, der dann da kommt, um uns zu diskreditieren in der Öffentlichkeit. Und man muss es eben leider auch so sagen, bei vielen Jägern ist es eben entweder die vorschnelle Meinung,
ja,
bevor man sich einen Überblick verschafft hat, und eben auch dieses Urmenschliche. Jäger sind ja nun keine besseren Menschen als andere. Und Neid und Missgunst gehören nun mal dazu. So findet das ja statt. Und wenn es dann einem gelungen ist, eben eine großartige Trophäe zu erbeuten oder einen großartigen Erfolg an anderer Stelle zu landen und ein anderer hat das nicht, dann ist es anders als in anderen Ländern bei uns in Deutschland, dass nicht gesagt wird, ja, wie kann ich denn auch diesen Erfolg erreichen? Wie schaffe ich das, so stark zu sein, so gut zu sein oder vielleicht mit Darwin so angepasst zu sein? Sondern es wird immer gesagt, nee, guck mal, der Max hat jetzt dann Sable erlegt, warum habe ich das noch nicht? Und ich finde Afrika-Jagd sowieso doof und Max finde ich auch doof. Und dann da durch den Wald zu gehen und solche Filme zu machen, finde ich auch doof. Und deshalb mache ich da jetzt mal
erstmal. Aber die gucke ich mir an und kommentiere sie dann.
Genau.
Ja, das ist ja immer das Witzige. Ich denke mir immer so, warum hast du es denn durchgeguckt, das ganze Ding, und kommentierst dann auf die letzten 10 Sekunden dann da, du kannst ja mit Timestamp kommentieren und kommentierst dann drauf. Das ist ja meistens ein Indiz dran, dass du schon mehrere Filme angeguckt hast und auch das bis dahin gar nicht so schlecht findest, weil wenn ich irgendwie im Fernsehen was doof finde, sepp ich weiter.
Also eine Empfehlung, ganz klare Empfehlung von mir für diese Fragen. Macht es so, wie Peter Lustig uns das als Kindern gesagt hat, nach dem Schauen abschalten. Und wem das nicht gefällt, was wir machen, der sollte gleich vorher schon abschalten oder etwas anderes einschalten, sich das gar nicht ansehen, weder von dir noch das, was wir machen oder was Jäger insgesamt machen, sollte sich vielleicht mit Volleyball beschäftigen oder mit Golf spielen oder mit anderen Freizeitbeschäftigungen. Wir wollen als Jägerinnen und Jäger Verantwortung übernehmen für die Natur, gleichzeitig aber auch die Natur genießen und gleichzeitig uns auch unser Wildbret, das natürlichste Fleisch der Welt, aus der Natur für unsere Familie nach Hause holen.
Ich glaube, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Es geht nämlich auch am Ende tatsächlich um das Ergebnis. Und wie du es gerade angesprochen hast, Wildbret, es gibt nichts Besseres, muss man auch einfach ehrlich sagen. Und ich finde, das ist auch einer der besten Produkte, die man verwerten kann. Und wenn man das den Leuten, glaube ich, klar macht und den Leuten auch erklärt, ich bin Jäger, weil ich das mache, ist es ein sehr, sehr interessanter Punkt. Der Präsident vom Deutschen Jagdverband hat auch gesagt, wenn die Umfragen machen, warum Leute überhaupt einen Jagdschein machen, dass dieser Punkt gerade, was die Ernährung angeht, einer der wichtigsten Punkte mittlerweile ist. Ich habe ja bei dir, du bist ja auch gerne mal vor der Kamera am Kochen, habe ich ja auch schon gesehen. Das ist für mich ist das beste Produkt, was es gibt.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir letztes Jahr den Deutschen Kochbuchpreis in Gold bekommen haben für unser Kochbuch Wild genießen, das ich mit Kai und Jasmin Kochmann zusammen erstellen durfte. Und es macht natürlich große Freude, dann auch mal aus diesem Buch zu kochen und diese Kombination aus modernen Gerichten und diesem traditionellen Wild dann herzustellen. Aber wir sollten uns nicht immer so erhöhen, finde ich, und sagen, oh, unsere Ziele als Jäger sind nur Naturschutz und Tierschutz. Nein. Und Wildbrettgewinnung. Man muss einfach auch sagen, Jagd macht wirklich Spaß. Draußen zu sein, mit der Familie Zeit in der Natur zu verbringen, gemeinsam mit Freunden, so wie dir, wir waren ja nur neulich auch bei mir draußen, diese Dinge zu erleben, oder letztes Wochenende hatten wir Freunde auch hier aus Hannover zu Gast mit ihren Kindern, wir haben zusammen Pilze gesucht, wir waren zusammen auf Jagd, haben das Rehwild fertig gemacht, haben hinterher die Leber in die Pfanne gegeben, haben anschließend noch die Stücke bei uns in der Diele dann verblasen. Es war ein wirklich runder Tag mit den Freunden, mit der Familie, mit allen zusammen. Und das ist doch das, was vielen Menschen auch völlig abgeht, wenn sie eben nur zu Hause sitzen oder wenn sie irgendwelche Individualsportarten betreiben oder sich mit Briefmarken oder anderen Sachen beschäftigen. Was wir draußen erleben jeden Tag, das ist auch Abenteuer. Das darf man nicht vergessen. Und ich finde, man darf das auch sagen, dass es Spaß macht.
Aber vielen ist es tatsächlich, finde ich, peinlich, das zu sagen, dass es Spaß macht, weil es tatsächlich am Ende des Tages darum geht, ein Lebewesen auch zu töten. Aber viele sagen dann, ja, es geht mir darum, ich spreche jetzt zum Beispiel einmal über das Thema Afrika, weil du auch den Säbel eben angesprochen hast. Wenn du die Leute fragst, oder auch wir hatten jetzt gerade einen Reporter dabei, wenn da gefragt wird, ja, warum machst du das? Und die dann sagen, ja, es ist Naturschutz. Dann denke ich mir mal, ja, wenn du sagst Naturschutz, kann ich auch das Geld einfach geben und das spenden. Nein, du machst das, weil du ein Abenteuer haben möchtest und weil dir die Jagd so viel wert ist, dass du und da Spaß dran hast und dieses Wild zu erlegen. Und das andere ist ein Beiprodukt, was dadurch entsteht.
Ja, also es ist doch völlig richtig, dass kein Tier ohne vernünftigen Grund getötet wird. So steht es im Tierschutzgesetz, daran müssen auch wir uns halten. Und der vernünftige Grund ist für uns die Hege und auch die Gewinnung von Wildbret.
Ja.
Das sind vernünftige Gründe, weshalb man Tiere töten darf. Und nicht, weil es eben als Jagd generell erlaubt ist, um das auch mal klar zu sagen. Das heißt, dort, wo keine Hegemaßnahmen erforderlich ist, ein Tier zu töten, entspricht eben nicht dem vernünftigen Grund. Also, wir sind in ganz engen rechtlichen Bahnen, in denen wir das machen. Aber es macht natürlich Spaß, jetzt nicht ein Tier zu töten aus Mordlust. Deshalb komme ich nochmal wieder zu dem, was da auch gerade gesagt worden ist. Ein Mordmerkmal ist ja aus Mordlust. Und wenn ihr mal ein Stück Rehwild, es gibt ja, finde ich, kaum etwas mit mehr Ästhetik, wenn ihr das erlegt habt, dann könnt ihr doch eigentlich über den Kopf streicheln und sagen, entschuldige bitte, dass ich dir das Leben genommen habe. Du bist so ein wunderschönes Tier, du bist so anmutig. Aber ich habe es gemacht, um mich selber davon zu ernähren, und ich habe es selber gemacht, um auch jetzt hier dem Hegeauftrag gerecht zu werden. Gleichwohl ist es eine besondere Herausforderung und damit auch ein Abenteuer. Aber die ganz große Verantwortung besteht darin, jedes Stück Wild, das wir erlegen, auch als Tier zu achten, wertzuschätzen. Und das haben wir ja durch diese großartigen Jagdtraditionen mitbekommen. Denk mal an die Schlösser. Hier in Niedersachsen haben wir mehrere Jagdschlösser, Görde, Springe oder auch Clemenswert, wo der Jagd ja regelrechte Monumente gesetzt worden sind aufgrund der besonderen Wertschätzung. Und das ist nicht nur die Wertschätzung für die Jagd, sondern auch für die Tiere, die bei der Jagd erlegt werden.
Ja.
Sie werden ja nicht geschlachtet, sie werden nicht getötet, sie werden erlegt. Und ich finde es auch wichtig, dass man diese Begrifflichkeiten, die manchmal etwas überkommen klingen, aber die natürlich auch einen wertschätzenden Hintergrund haben, dass man die als Jäger auch verwendet und nach außen hin positiv transportiert.
Stimme ich dir hundertprozentig zu. Eine Frage habe ich noch an dich. Du hast über den Krebs gesprochen auch und über eure eigene Online-Plattform. Findest du, dass die Jagdausbildung, wie sie jetzt im Moment ist, noch zeitgemäß ist, oder findest du, dass dort sich viel verändern sollte?
Also die Jagdausbildung ist ja im Wandel begriffen. Ich möchte aber sagen, dass nicht alles, was wir bekommen haben von den Alten, schlecht gewesen ist. Im Gegenteil. Wir sind früher rauer angefasst worden. Also mein Prüfer war der frühere Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen. Und der stand hinter mir in der Schießprüfung. Und der hatte gesehen, wie das mit dem Tonturmschießen vorher gelaufen war. Und in der Prüfung war ich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Und ich habe an den ersten beiden Ständen, ich glaube, nur eine Taube getroffen. Und da hat er von hinten geböllt, Christian! Wenn du jetzt nicht den Rest runterholst, dann trete ich dir so in den Arsch, dass du eine Woche nicht sitzen kannst. Das wird es heute nicht mehr geben, nee. Ja. Aber ich habe dann am Ende, ich glaube, 10 von 15 getroffen und war dann erleichtert, dass also der Vorsitzende der Prüfungskommission mir nicht in den Arm getreten hat. So war der Umgang früher. Heute kannst du das nicht mehr machen. Heute geht man ein bisschen vornehmer miteinander um. Aber ich will damit sagen, die haben uns schon wirklich unglaublich viel Wissen beigebracht. Und der Lehrgangsleiter bei uns, Dr. Wein, war so belesen, so wissend, war nun auch Studiendirektor einer Landwirtschaftsschule und der hat uns so viel Wissen mitgegeben. Das ist so großartig, wie wir dort geprägt worden sind. Und auch Rüdiger Schwarz, der uns das Jagdhornblasen beigebracht hat, welche Werte der auch immer wieder dann gesagt hat, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann sagte, ja, und gibt's denn da auch Schweine im Wald? Und er sagte, wenn du noch einmal Schwein sagst, Jäger kennen keine Schweine, die kennen nur Sauen. So, das weiß ich doch, da steht man dann so wie bei der Bundeswehr in Achtung. Und ja, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt, werde ich nie wieder tun. Und das war ein bisschen rauer, aber das Wissen und die Menge an Kenntnissen, die diese Leute auch hatten, auch aufgrund einer ursprünglichen Zeit, die eben noch nicht so digital geprägt war, sondern die ihre Kindheit und Jugend eben auch in der Natur verbracht haben, die wir dort mitbekommen haben, die war wirklich rau und herzlich und sehr, sehr umfassend. Ja. Und ich kann nicht sagen, dass man jetzt fordern muss, die Jagdausbildung in Deutschland muss noch viel besser werden. Wir müssen noch mehr hiervon. Wenn wir gute Ausbilder haben, und das haben wir in vielen, vielen, vielen Bereichen, sowohl bei den Jagdschulen als auch im Ehrenamt in den Jägerschaften. Da sind tolle Leute, die sich dort der Jungjäger annehmen, das zum Teil auch ehrenamtlich machen. Und wenn wir dann gute Ausbildungsprodukte haben, wie eben jetzt Jagdleben oder wie den Krebsfonds nach der Jägerprüfung, wo wirklich das versammelte Wissen aus Jahrhunderten drinsteckt. Guck mal, den Krebs gibt es seit 1941. Das ist das älteste deutsche Jagdausbildungsbuch. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das bearbeiten und aktualisieren darf. Da kannst du behutsam die Dinge an den Stand der Wissenschaft und Technik bringen oder auch der Rechtssetzung. Aber du brauchst nicht die Jagdausbildung jetzt komplett auf neue Beine zu stellen. Man muss einfach immer mal wieder zurückkommen und sagen, würde ich das morgen noch genauso sagen, würde ich das meinem Gegenüber ins Gesicht sagen und wie sind die Folgen, wenn ich das jetzt so sage oder so mache. Und dass man einfach sich auch mal herausnimmt aus dieser Position des Allwissenden, einfach mal ein bisschen mehr reflektiert herangeht und fragt, wie würde das eigentlich meine nicht jagende Nachbarin bewerten, was ich hier gerade mache.
Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ich denke, wir konnten hier ein paar sehr, sehr spannende Themen durchsprechen. Ich denke, das wird auch nicht, ich hoffe mal nicht, der letzte Podcast mit dir gewesen sein. Christian, vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast und ja.
Herzlichen Dank und Weidmannsheil.